Hallo und willkommen. Wir haben heute für dich ein Materialpaket, das ehrlich gesagt ziemlich unter die Haut geht.
Es sind Auszüge aus einem E-Book. Es heißt Ars Moriendi, Bob Dylans Kunst des Sterbens, von den Künstlern Judith und Jack Joplin. Und man muss sofort sagen, das ist keine Biografie.
Nein, überhaupt nicht. Und genau das wollen wir heute für dich mal ein bisschen auseinandernehmen.
Okay, was steckt denn wirklich hinter diesem Kunstprojekt?
Also stell es dir so vor, die Künstler, die versetzen sich in einen sterbenden Bob Dylan und lassen ihn dann fiktiv auf sein Leben zurückblicken. Aber eben nicht durch seine eigenen Augen, sondern durch die Brille der gesamten europäischen Kunstgeschichte.
Wow.
Unsere Mission ist es heute, die zentralen Ideen und ja, die Bilder herauszufiltern, die am meisten nachwirken. Das heißt also, wir müssen die Person Bob Dylan fast komplett ausblenden, um dieses Werk überhaupt zu verstehen.
Exakt. Es geht nicht um den realen Dylan. Er wird zu einer Art Projektionsfläche.
Okay. Die Künstler erschaffen quasi fiktive Selbstporträts, die dann ganz universelle Themen verhandeln. Vergänglichkeit, Eitelkeit, das, was man in der Kunst als Vanitas bezeichnet und, naja, die ewige Suche nach dem Sinn. Ein moderner Mythos wie Dylan wird dann eben zur Leinwand für die ältesten Fragen der Menschheit.
Genau das ist es.
Okay, packen wir das mal aus. Die Grundidee ist also, die Künstler sprechen als Dylan, aber es ist von vornherein klar, dass das eine Fiktion ist. Eine künstlerische Aneignung.
Genau. Und Sie machen das ja auch im Buch selbst total transparent. Sie lassen da verschiedene fiktive Stimmen zu Wort kommen, die das Projekt kommentieren.
Ah, okay. Eine davon, genannt Spiegler, bringt es perfekt auf den Punkt. Er sagt, und ich zitiere sinngemäß, in der künstlerischen Sichtweise gibt es keinen Grund dafür, dass nur Dylan ein Selbstporträt von sich zeichnet. Das ist die Lizenz für alles, was folgt.
Ja, und das ist doch der eigentliche Geniestreich. Sie nehmen Dylans berühmtes I'm not there, ich bin nicht da, beim Wort und sagen, perfekt, wenn du nicht da bist, dann kann dieser leere Raum von uns allen gefüllt werden. Absolut.
Dylan wird von einer Person zu einem universellen Symbol für dieses rätselhafte Selbst, das wir ja alle in uns tragen.
Ja. Seine ohnehin schon so rätselhafte, fast abwesende Persönlichkeit ist die perfekte Einladung für so ein Projekt. Aber eine andere fiktive Stimme im Buch, Gloom, die warnt auch davor, was das Werk nicht ist.
Was denn? Es ist keine Hommage und auch kein vorgezogener Nachruf. Es ist etwas komplett Eigenes. Um es wirklich zu würdigen, so heißt es, braucht man idealerweise drei Dinge: Wissen über Dylan, Wissen über Kunstgeschichte und eine, ich zitiere, morbide Ader. Diese Direktheit gefällt mir. Die Künstler verstecken sich nicht. Jack Joplin wird ja auch mit einem Satz zitiert. Der, also, der ist ziemlich provokant.
Welcher?
Sicherlich wird Dylan das nie sehen. Die Meinung von Bob Dylan dazu ist mir auch egal. Das ist schon eine Ansage. Das ist es. Es zementiert die Idee. Dylan ist hier das Werkzeug, nicht das Ziel. Genau.
Es geht um die Kunst, die durch ihn ausgelöst wird, nicht um die Huldigung seiner Person.
Und dieses Werkzeug, das setzen Sie ja auf eine unglaublich visuelle Weise ein. Du hast vorhin die Bilder als das Herzstück bezeichnet. Welches Bild war für dich so der erste Aha-Moment, bei dem du gemerkt hast, was hier eigentlich passiert?
Also für mich war das die Auseinandersetzung mit Giottos Judaskuss. Das ist ja ein berühmtes Fresko von ungefähr 1305.
Klar.
Im Buch der Joplins wird dieses Motiv aufgegriffen, aber komplett verfremdet. Man sieht eine Figur, die erinnert an Judas, aber sie ist in so einem Glaszylinder eingeschlossen.
Okay.
Und darüber stehen die Worte I am not Judas und darunter nur ein einziges Wort, Isolation. Das spielt natürlich auf diesen legendären Moment an, als ein Fan Dylan bei einem Konzert Judas entgegenschrie.
Weil er zur E-Gitarre gewechselt hatte.
Genau, ein Schlüsselmoment seiner Karriere.
Richtig.
Aber das Kunstwerk macht ja so viel mehr daraus. Es nimmt diesen biografischen Splitter und hebt ihn auf eine Metaebene.
Es geht plötzlich um den universellen Vorwurf des Verrats, um das Gefühl, missverstanden zu werden und vor allem, wie das Bild so eindrücklich zeigt, um die Isolation, die daraus folgt. Der Künstler eingeschlossen im Glas der Erwartungen und Vorwürfe.
Das ist wirklich clever. Weil es diesen sehr persönlichen Moment aus Dylans Leben nimmt und ihn universell macht. Aber findest du nicht auch, dass die Isolation im Glaszylinder fast noch wichtiger ist als der Verrat selbst?
Wie meinst du das?
Naja, es ist ja nicht nur der Vorwurf von außen, sondern vielleicht auch die selbstgewählte Abkapselung des Künstlers.
Ein sehr guter Punkt. Die Isolation ist hier aktiv und passiv zugleich.
Eben.
Sie ist von außen auferlegt, aber vielleicht auch eine Schutzmauer. Und diese Vieldeutigkeit, die zieht sich durch das ganze Werk. Ein anderes Beispiel, das ähnlich funktioniert, ist die Neuinterpretation von Pieter Bruegels Turmbau zu Babel von 1563.
Ah, das kennt wirklich jeder. Im Buch bekommt dieses ikonische Bild aber einen neuen Titel.
Never Understanding Tour.
Was natürlich eine direkte Anspielung auf Dylans Never Ending Tour ist, seine endlose Konzertreise. Und wieder passiert das Gleiche. Ein simpler Fakt, die endlose Tournee, wird philosophisch aufgeladen. Der Turmbau zu Babel ist ja das Ursymbol für das Scheitern der Kommunikation.
Genau, für die Sprachverwirrung, bei der sich niemand mehr versteht.
Aber ist das nicht wahnsinnig pessimistisch? Eine endlose Tour als Symbol für endloses Missverständnis zwischen Künstler und Publikum, das ist ja eine ziemlich düstere Bilanz.
Düster, ja. Aber es ist eine legitime Frage, die das Werk da aufwirft.
Okay.
Was, wenn diese ganze Reise, dieser ganze künstlerische Output am Ende auf einem fundamentalen Nichtverstehen basiert? Eine endlose Reise ohne wirkliche Ankunft, ohne echtes Verständnis. Das ist eine der unbequemen Fragen, die das Buch stellt.
Okay, die kunsthistorischen Anspielungen sind eine Sache. Die sind intellektuell elegant. Aber dann bin ich in dem Buch auf Bilder gestoßen, die mich ehrlich gesagt ziemlich verstört haben.
Mhm.
Da gibt es ein Self-Portrait as Flashphone, also ein Selbstporträt als Fleischtelefon. Was soll das denn bitte?
Ja, das ist der Punkt, an dem das Buch von der intellektuellen auf die, sagen wir, viszerale Ebene wechselt.
Viszeral, also körperlich.
Genau. Diese Bilder, das Fleischtelefon, ein anderes namens Meet Me oder sogar der Entwurf für einen Grabstein aus Lachs, das sind reine Memento Mori und Vanitas-Motive in ihrer radikalsten Form.
Also die Erinnerung an den Tod und die Vergänglichkeit.
Richtig. Sie zwingen dich, nicht nur über den Tod nachzudenken, sondern ihn fast schon körperlich zu spüren. Die Hinfälligkeit des Körpers, der Verfall, die Materie.
Und das Fleischtelefon, das ist ein besonders starkes Bild. Kommunikation, also das, was uns verbindet, dargestellt als verwesendes organisches Material. Es ist eine Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit, der man nicht ausweichen kann. Und diese sehr direkten, fast schon brutalen Bilder von Verfall stehen ja in einer langen Tradition. Das verrät ja schon der Titel des Buches selbst, Ars Moriendi.
Richtig. Und diese Tradition ist ja nichts Neues. Sie gibt dem ganzen Projekt einen historischen Resonanzboden. Die Ars Moriendi, also die Kunst des Sterbens, waren im Spätmittelalter sehr populäre Anleitungen für einen, ja, guten Tod.
Mhm.
Das E-Book zeigt uns sogar Original-Holzschnitte aus einem sogenannten Blockbuch von 1473.
Wie muss man sich das vorstellen? Eine Art Ratgeber für das Jenseits, oder wie?
Sozusagen. Die Bilder sind faszinierend und für uns heute fast befremdlich.
Okay.
Sie zeigen typischerweise einen Sterbenden im Bett und um ihn herum tobt ein Kampf. Auf der einen Seite stehen Engel, auf der anderen Teufel und sie ringen buchstäblich um die Seele des Sterbenden.
Wow.
Jedes Bild illustriert eine bestimmte Prüfung oder Versuchung in der letzten Stunde.
Gib uns mal ein konkretes Beispiel aus dem Buch.
Nehmen wir die Versuchung im Glauben. Man sieht den Sterbenden und ein Teufel flüstert ihm ins Ohr. Über so Spruchbänder können wir lesen, was er sagt.
Was denn?
Die Hölle ist zerbrochen. Also quasi, es gibt keine Konsequenzen, alles ist egal. Und dann sogar, begehe Selbstmord.
Heftig, ja. Und demgegenüber steht ein Engel, der mit den Worten tröstet, dein Glaube stärke dich. Stell dir das mal vor, du liegst im Sterben und dann kämpfen buchstäblich Engel und Teufel um dich. Das ist ja eine ganz andere Vorstellung vom Tod als unsere heutige, oft sehr klinische, sehr säkularisierte Sicht.
Absolut. Und dieses Muster wiederholt sich in den alten Holzschnitten. Die Versuchung durch Verzweiflung, wo die Teufel dem Sterbenden all seine Sünden vorhalten. Die Versuchung durch Ungeduld oder Hochmut. Und immer gibt es den Trost der Engel.
Mhm, genau. Durch Zuversicht, Geduld und Demut. Indem die Joplins diese historischen Bilder direkt in ihr modernes Werk integrieren, sagen sie, Schaut her, dieses Ringen am Ende des Lebens ist ein uraltes Thema. Sie stellen Ihr postmodernes Projekt ganz bewusst in eine jahrhundertealte Tradition der spirituellen Vorbereitung auf den Tod.
Genau.
Und diese alte Tradition, sich auf den Tod vorzubereiten, die nehmen die Künstler ja auf und drehen sie komplett um. Sie richten sie nicht mehr auf eine biblische Figur, sondern direkt an uns, an dich als Betrachter.
Das ist der entscheidende Dreh. An vielen Stellen fühlt sich das Buch wirklich an wie ein Arbeitsbuch zur eigenen Endlichkeit. Es nutzt die Figur Dylan nur noch als Köder, als Einstiegspunkt.
Mhm.
Die eigentliche Auseinandersetzung, die soll in deinem Kopf stattfinden. Es gibt da einen Abschnitt mit der Überschrift Themenzeit, Ich und der Tod. Darunter stehen dann so direkte Fragen wie: Wie sieht mein Totentanz aus? Welche Musik wird dazu gespielt? Kann ich loslassen?
Bin ich mit mir selbst im Reinen? Das ist ja fast schon eine therapeutische Intervention.
Ja, total. Und es geht noch tiefer ins Philosophische. Unter der Überschrift Ich und Kant stehen die drei großen kantischen Fragen. Was konnte ich wissen? Was sollte ich tun? Was ist der Mensch? Und bei Ich und Platon die fundamentalen Fragen nach Werten. Was war gut? War ich gut? War ich wahrhaftig?
Genau. Dylan ist nur der Spiegel, in den du schauen sollst, um am Ende dich selbst zu sehen.
Ein Bild, das mir in dem Zusammenhang nicht mehr aus dem Kopf geht, ist eine ganz schlichte, schwarze Silhouette von einem aufgeschlagenen Buch.
Ja.
Der Titel darüber ist My Mistakes, also meine Fehler, aber der entscheidende Hinweis steht darunter, in Klammern.
Das sind die in der Öffentlichkeit gezeigten Seiten.
Ja, dieser kleine Zusatz, der hat es in sich. Er sagt ja im Grunde, das, was ihr für meine Fehler haltet, das ist nur die Show.
Mhm.
Die wahren, die tiefen, die beschämenden Fehler, die kennt niemand. Die sind im Dunkeln. Genau. Und in dem Moment, in dem du das liest, fragst du dich unweigerlich, welche Seiten meines eigenen Fehlerbuchs sind für die Öffentlichkeit bestimmt und welche sind es nicht. Das ist der Mechanismus dieses Kunstprojekts.
Absolut. Die Kunstwerke mit den Dylan-Referenzen sind die Provokation, der Anstoß. Aber die Selbstreflexion, die durch diese Fragen ausgelöst wird, das ist die eigentliche Aufgabe für dich als Leser. Okay, fassen wir mal zusammen. Was bleibt am Ende hängen? Ars Moriendi, Bob Dylans Kunst des Sterbens, ist also viel weniger ein Buch über Bob Dylan, als man denkt. Viel weniger.
Es ist eher ein kreatives, manchmal verstörendes, aber immer anregendes Werkzeug. Ein Werkzeug, das eine Pop-Ikone benutzt, um uns dazu zu bringen, über die ganz großen Dinge nachzudenken. Unser Leben, unsere Werte und vor allem unsere eigene Sterblichkeit. Es ist eine Einladung. Eine Einladung, ja, die fiktive Stimme Glanz formuliert es im Buch so, man kann es als Anregung sehen, sich mit dem Sterben und dem Tod zu beschäftigen, um ebenfalls Kunst zu schaffen. Es schlägt eine Brücke.
Von der Popkultur zur Theologie.
Von der Kunstgeschichte zu den intimsten Lebensfragen.
Genau.
Und wir wollen dich mit einem letzten Impuls aus diesem Buch entlassen, der besonders nachdenklich stimmt und ja, vielleicht auch beunruhigt.
Mhm.
Es gibt eine Seite, die nennt sich Selbstporträt als ABC der nicht verwendeten Faktoren, die Selbstmord auslösen können. Darauf folgt eine lange, sehr nüchterne, alphabetische Liste möglicher Gründe.
Ja, von A wie Absurdität des Lebens, über E wie Einsamkeit, L wie Lebensangst, bis hin zu Z wie Zwang. Man liest diese fast klinische Aufzählung von menschlichem Leid und fühlt sich wie ein passiver Beobachter.
Genau.
Doch ganz am Ende dieser Liste stehen zwei schlichte Worte, die alles verändern und dich direkt ansprechen.
Bitte eigene Begriffe ergänzen.
Genau.
Und das verwandelt diese passive Beobachtung in eine aktive, sehr persönliche Herausforderung. Ganz genau. Die Frage, die das Buch dir damit ja unausweichlich stellt, lautet: Welche Begriffe, welche Kämpfe, welche Abgründe würdest du auf deine eigene verborgene Liste setzen? Eine tiefgreifende Frage.
Die noch lange nachwirkt, nachdem man dieses Buch zur Seite gelegt hat.